Astor Interview Lounge.
Der Star Talk mit Christian und Bettina Aust.
Also um das mit 22 Bahnen und der Geschichte auch zu verbinden, da geht es ja ganz stark ums Loslassen. Und ich glaube, dass eine Niederlage bietet immer die Möglichkeit, das Loslassen zu lernen. Ja, ich weiß schon, dass es eine Zeit gab, in der ich immer wieder sozusagen, mir immer wieder die Rollen verwehrt wurden, die ich eigentlich gerne spielen wollte. Und das war dann eine ganz äußerliche Sache wirklich, dass ich für ein Casting mir die Haare damals abrasiert habe und eine Bomberjacke anhatte. Und ich glaube, das hat wirklich viel gemacht. Diese große Krönungsszene, wo Napoleon sich selbst zum Kaiser gekrönt hat und es auch dieses riesige Gemälde von gibt, das wurde nachgebaut in der Kirche und da waren einfach tausende Komparsen und ich konnte keine Kamera sehen und keine Filmleute und auf einmal läuft sozusagen Napoleon ein und es ist so ganz laut Musik und man war wirklich in so einer riesigen Kathedrale und nicht im Studio. Das war ein richtig krasser Moment. Es war wirklich so, ich hatte richtig Herzklopfen, weil ich bin ja schon eine Weile beim Film und kenne das, wie das ist, wenn man am Set ist, aber es war irgendwie dann doch krass surreal auf einmal und man dachte so, man ist auf einmal so Teil der Geschichte.
Herzlich willkommen in der Astor Interview Lounge. Wir sind Bettina und Christian und wir haben wieder einen spannenden Gast in die Lounge eingeladen. Der Mann steht, man kann es sich kaum vorstellen, seit seinem 10. Lebensjahr vor der Kamera.
Und ihr kennt ihn aus Filmen wie Hagen im Tal der Nibelungen oder Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull, aber auch aus dem Ridley Scott-Film Napoleon mit Joaquin Phoenix. Wir freuen uns sehr, dass er heute bei uns ist. Es ist der Schauspieler Jannis Niewöhner. Hallo Jannis.
Hallo, freue mich da zu sein.
Jannis, wir haben, das ist schon wie so ein Muster, wir haben viel zu viele Fragen aufgeschrieben, aber wir haben auch den Ehrgeiz, tatsächlich alle zu stellen. Ja?
Schaffen wir, ich bin mir sicher. Schaffen
Bist du dabei? Fall.
Na klar.
Ja,
alles klar.
Wir wollen jetzt natürlich erstmal über deinen neuen Film reden, 22 Bahnen. Der basiert ja auf dem Bestseller von Caroline Wahl. Der Film ist ab 4. September zu sehen. Nur im Kino.
Ja, und du spielst Viktor, einen durch einen schweren Schicksalsschlag, sage ich jetzt mal, traumatisierten Mann, der dann ganz wichtig wird für Tilda, die Heldin der Geschichte. Und Tilda, das ist so eine Mathematikstudentin mit einer alkoholkranken Mutter und ihrer kleinen Schwester. Also leben die zusammen in einer Gemeinschaft und mehr
verraten Bettina, wir jetzt na, auf jeden Fall nicht.
Wer das Buch noch nicht gelesen hat, alles Weitere bleibt eine Überraschung.
Ja, und für den Film soll es auch eine Überraschung bleiben. Jannis, du siehst so ein ganz bisschen anders aus als im Film. Deine Haare sind nicht ganz so dunkel. Wir kennen dich aus einigen Filmen ja auch mit ziemlich blonden Haaren. Wie ist das bei dir? Für einen Schauspieler ja eigentlich normal, die Haarfarbe zu wechseln. Aber wenn du so als Blondine durchs Leben gehst, wie reagieren die Leute da anders auf dich als mit deiner normalen Haarfarbe?
Nehme ich so gar nicht wahr. Woran ich sofort denke bei diesen Haarfarbenwechseln, dass es immer total schwierig war, mich blond zu machen, weil ich eher einen Rotstich habe. Das heißt, ich bin immer wieder bei einem Friseur. Mittlerweile haben wir hier einen sehr guten um die Ecke, der das sehr gut macht. Aber ich bin schon wirklich oft in mehrere Städte geflogen, um für den gleichen Film sozusagen blond zu werden, um zu den richtigen Leuten zu gehen, damit man das irgendwie blond und nicht rot hinkriegt. Und gleichzeitig, dass es noch halbwegs echt aussieht. Ja. Also es war auf jeden Fall immer eine große Anstrengung, sage ich mal. Ansonsten, ja, mache ich das gerne mit und es ist ja so wie ein neues Kostüm, dass es einem auch hilft, irgendwie neu in eine Rolle reinzugehen.
Also was wir schon gelernt haben ist, für Jannis ist kein Opfer zu groß, damit der Film am Ende stimmt. Ne? Das Ergebnis ist ja so. 22 Bahnen ist eine Literaturverfilmung. Liest du viel? Und wenn ja, was?
Also ich lese mehr, würde ich sagen, früher ganz wenig gelesen und eher immer Angst vor Büchern gehabt und hatte bestimmt auch irgendeine Form von ADHS. Ich konnte mich wirklich ganz, ganz schwer konzentrieren. Ich hatte immer so einen Druck beim Lesen, dass ich mich jetzt konzentrieren muss und hatte tausend Gedanken gleichzeitig. Bei mir war immer Film das Medium und dann habe ich aber übers Filmemachen mehr und mehr eine Faszination fürs Lesen bekommen und auch verstanden, inwiefern so ein Roman dem Film nochmal was hinzugibt. Ne? Also jetzt gerade in dem Fall zum Beispiel habe ich auch erst das Drehbuch gelesen zu 22 Bahnen und dann den Roman. Und natürlich wird da nochmal ganz anderer Blick, ein detaillierterer und komplexerer Blick für diese Gefühlswelt wach, um die es da geht. Und insofern, ja, lese ich mehr, gerade lese ich ein Buch, das heißt 1913. Ja.
Das ist alles, glaube ich, was in dem Jahr 1913 passiert ist, ne?
Sehr gut.
Ist das Florian Ilies?
Ja, richtig, genau. Ja.
Guck mal, okay. Wir kennen uns auch ein bisschen aus. Ein bisschen.
Ja, so ein ganz bisschen. Sag mal, hast du denn mit Caroline Weil gesprochen über das Buch und was wolltest du von ihr wissen?
Im Vorhinein haben wir gar nicht darüber gesprochen, weil sie, glaube ich, auch für sich relativ klar entschieden hat, ich habe diesen Roman geschrieben, ich habe die Vorlage geliefert und lass euch das jetzt so erzählen, wie ihr das erzählen wollt. Also weil ich finde, so eine Filmadaption oder Romanadaption, es ist ja immer auch nur die Sicht von einer Gruppe Menschen, die das macht. Also es könnte ja 1000 Versionen geben von diesem Buch. Ich finde aber, nach meinem Empfinden, dass eigentlich gut eingefangen wurde, dass die Gefühle entstehen beim Filmgucken, die ich auch beim Lesen hatte. Und ja, und ich habe Caro dann erst richtig kennengelernt im Januar auf der Trade Show, als wir den Trailer vorgestellt haben. Und aber auch schon mal während den Dreharbeiten bin ich ihr so zufällig über den Weg gelaufen in München. Habe aber mit ihr jetzt nicht groß darüber gesprochen oder sie hat nicht gesagt, mach das nicht, aber mach das. Sie hat uns viel Freiraum gelassen.
Aber hattest du gar keine Frage an sie? Also als du das Buch dann vielleicht nochmal gelesen hast und auch das Drehbuch, hattest du da gar nichts, was du wissen wolltest?
Ich würde sagen, nee, und würde sagen, das spricht für das Buch und spricht für den Roman, weil da eigentlich alles ist alles gesagt. Also ne, wenn man jetzt noch Fragen hätte, also ich habe das für mich alles sehr verstanden und gefühlt, was da erzählt wird, auf meine Weise so. Ne? Und das nimmt ja auch jeder anders wahr, diese Geschichte. Aber ich glaube, dass sie einfach gut geschrieben ist und dass viele Leute sich damit verbinden können. Und für mich hatte ich sofort so einen Zugang zu Viktor auch und keine Fragen, keine Verständnisfragen oder so an Caro. Nee.
Was hast du gefühlt? Also was hat dich spontan berührt an dieser Figur?
An der Figur, ich glaube, die Trauer natürlich, das Schicksal, die Fragen an das Schicksal der eigenen Familie, die Einsamkeit der Figur, der Wunsch nach Verbindung und der Weg durch die Trauer hin zur Hoffnung ist was, womit ich mich auf jeden Fall selber gut verbinden konnte. Genauso mit dem Thema Selbstverantwortung und Selbstaufopferung für andere und dann der Weg hin zur Selbstverantwortung, das ja eher der Weg von Tilda ist, was aber auch etwas war, was ich so aus meinem Leben total kenne und glaube ich auch ein Grund ist, weshalb viele sich mit dieser Geschichte verbinden können.
Hast du da ein Beispiel für uns? Weil du sagst, du hast so eine Verbindung und du kennst das aus deinem Leben?
Nee.
Willst du lieber nicht erzählen?
Nö, das ist also so, sage ich mal, das ist ja eine Entscheidung, so viel über sein Leben preiszugeben. Und in dem Fall trifft Caro natürlich die Wahl, viel über das Leben ihrer Figuren preiszugeben. Aber ich kann sagen, dass ich das kenne. Familie, Freunde, das sind einfach intensive Beziehungen und die bringen das mit sich, das Gefühl der Verantwortung für die Leute, die man liebt. Und gleichzeitig muss man immer wieder den Weg lernen hin zur eben Selbstverantwortung und auch wissen, dass es okay ist, sich für sich selbst zu entscheiden und dann auch auszuhalten, dass vielleicht mal andere Leute darunter leiden und so. Ich glaube, es ist wirklich ein universelles Thema.
Ja, glaube ich auch. Hast du schön jetzt gesagt. Ja. 22 Bahnen zu schwimmen gibt Tilda, der Hauptfigur des Films, ja Halt und Struktur in ihrem Leben. Wo findest du Struktur, wenn du mal so ein bisschen lost bist?
Ich mache das ähnlich wie Viktor, der ja auch 22 Bahnen schwimmt, um irgendwie abzutauchen und zur Ruhe zu kommen oder vielleicht so eine gewisse Schwere oder Trauer hinter sich zu lassen, für einen Moment zumindest. Ich kenne das gut von mir selber auch. Bei mir ist es auch Sport oder Meditation und ja, irgendwie der Versuch, Herr zu werden über die Überforderung, die das Leben manchmal mit sich bringt. Manchmal ist irgendwie alles zu viel oder man kann die Dinge nicht mehr ordnen. Es ist großes Chaos im eigenen Kopf. Und dann hilft sowas. Ich kann das total verstehen, dass der schwimmen geht. Ich konnte nie richtig schwimmen. Also kraulen, das muss ich echt lernen für diesen Film.
Das sah aber ziemlich gut aus im Film.
Ja, ich hatte ein gutes Double. Nein, und ich habe wirklich 3 Monate, also jeden zweiten Tag bin ich geschwommen. Und dann ging es so gerade für die Kamera. 22 Bahnen am Stück.
Muss man schon ziemlich fit sein.
Ja, und der Rest ist Technik. Movie Magic. Ne?
Genau, Gott sei Dank.
Was machst du, wenn du traurig bist? Was baut dich wieder auf? Ist das Musik? Ist das Literatur oder vielleicht Kino sogar?
Auf jeden Fall ist das Kino und auf jeden Fall sind das Bücher, Geschichten grundsätzlich. Also ich glaube, das ist ja das Schöne, dass wir uns durch die Geschichten, die wir sehen oder lesen, dass wir auch was teilen können, was in uns selber vorgeht. Und das ist bestimmt auch eine besondere Stärke von diesem Roman und diesem Film, dass das, wie gesagt, universelle Themen sind, die wir alle kennen und dass es gut tut, zu sehen, wie andere Menschen damit umgehen, dass andere Menschen die gleichen Probleme und Dilemma durchleben und dass auch andere Menschen den Weg zur Hoffnung finden und so. Und manchmal ist das wirklich, genau, ist das einfach gute Unterhaltung oder eine besonders gut beobachtete Welt wie die von Tilda, die uns dabei hilft, unser eigenes Leben in all dem Chaos für den Moment besser annehmen zu können.
Janis, du hast ja eine Erfahrung gemacht, um die dich wahrscheinlich viele beneiden. Du hast mit Ridley Scott und Joaquin Phoenix gearbeitet. Im epischen Drama Napoleon hat Joaquin Phoenix Napoleon gespielt und du den Kavallerieoffizier, der dann der Liebhaber von Napoleons Frau Josephine wird.
Ja, und du hattest, was ja nicht verwunderlich ist, vor deiner Szene mit Joaquin Phoenix großen Respekt, den jeder wahrscheinlich gehabt hätte. Und du hattest aber so ein bisschen Angst richtig vor ihm, ne? Wie war das? Warum war das so?
Das war so, weil die Situation einfach so aufgeladen war. Also ich, wie gesagt, den Soldaten spiele, der was mit seiner Frau hat, der von ihm zu sich gerufen wird. Und ich weiß, er weiß, ich habe was mit seiner Frau und ich weiß nicht, was passiert. Und es fiel einfach leicht mit der Ehrfurcht, den man natürlich auch vor diesem riesigen Set hatte und vor Ridley Scott und vor Joaquin Phoenix, sich in diese Gefühlswelt hineinzubegeben. Das fiel einfach sehr leicht und es war aber auch gerade deshalb ein ganz tolles Erlebnis.
Ja. Und Joaquin ist wahrscheinlich so ein bisschen Method auch, ne? Der war sowieso schon sauer auf dich, einfach weil du was mit seiner Frau hattest, ne?
Der ist auf jeden Fall so, dass er, kreiert, sage ich mal, auf jeden Fall eine Atmosphäre, die er auch für seine Figur braucht. Und auch das war aber eine Hilfe. Also ich bin da auch gar nicht so, dass ich das nur schlecht heiße. Ich weiß, dass es in dem Fall für mich eine Hilfe war, ja.
Aber Bettina, wir haben ja Joaquin Phoenix auch schon beide mal interviewt, ne, mehrfach. Der kann einen verunsichern. Ne? Also der ist schon so.
Also er kann schwierig wirken, ist es dann gar nicht. Und ich glaube, das hat auch so ein bisschen was damit zu tun, dass er etwas schüchtern ist. Also ich erinnere mich an das eine Interview in Rom. Er guckte mich dann sehr direkt an und sagte, ich glaube, du magst meine Antworten nicht. Und ich dachte so, oh. Und er sagt, du guckst so streng. Ich dachte, nein, mache ich überhaupt nicht. Aber das war, ich war so perplex. Das passiert mir echt selten. Ja. Ich wusste gar nicht, was ich sagen sollte.
Ja, ich hatte auch mal ein Interview, wollte er abbrechen am Anfang, weil er irgendwas falsch verstanden hatte. Und nachher war es ganz toll. Aber ich glaube, er muss sich mit fremden Menschen erstmal so eingrooven, glaube ich. Ne?
Ja, und bestimmt ist das jemand, der auch also ganz andere Erfahrungen wahrscheinlich auch mit der Presse gemacht hat und da eine Vorsicht hat oder einen Schutzpanzer irgendwie. Und das Gute, aber weiß ich, kann ich sagen, dass es für mich jetzt, so wie ich ihn kennengelernt habe, jemand war, dessen Schwierigkeit sozusagen nicht dadurch entstand, dass er Allüren hat oder so, sondern es geht immer um die Sache. Es geht, also der ist ganz, ganz gewissenhaft bei seiner Aufgabe, bei seinem Beruf und dabei der Geschichte einen Sinn zu geben. Und das finde ich, kann ich dem erstmal immer was anrechnen hoch. So, ja.
Also vor wem ich auch Angst gehabt hätte, glaube ich, wäre Ridley Scott gewesen, allein schon deswegen, weil er ja eine Regielegende ist. Also Alien, Gladiator, das ist ja nur ein ganz kleiner Teil seines großen Werkes. Wie hast du den denn erlebt? Oder wie hat er mit dir überhaupt gearbeitet? Was hat er gesagt, was du machen sollst?
Der war toll. Das erste Treffen mit dem war im Produktionsbüro, was auch anders als jetzt hier, wo wir so eine Etage haben. Es war so fünfstöckig gefühlt. Und dann wurde ich so vom Assistenten reingebeten. Auf dem Weg zu seinem Büro sah ich so von weit Ridley Scott, der über so einem riesigen Miniaturschlachtfeld stand und die Arme so aufgebreitet hatte, so 10 Leute um ihn herum.
Wie so ein Feldherr, ne?
Ja. Wie so ein Feld, der dann so zeigt, da sind wir. Und dann habe ich in seinem Büro gewartet, er ist reingekommen, hat so die Füße auf den Tisch gelegt, meinte so, willst du auch ein KitKat? Hat dann dieses KitKat gegessen. Und ich meine, der war 84 zu dem Moment und der hatte wirklich die Energie von so einem 18-Jährigen, der gerade das Filmemachen für sich entdeckt hat und hat mit so einem Enthusiasmus auch über Gladiator geredet und all diese großen Filme, wo man sich gar nicht trauen würde, zu fragen, wie war denn da der Dreh, weil der natürlich nichts anderes machen muss in seinem Leben, als darüber zu reden. Aber er hat es total gerne von sich aus selbst gemacht und war einfach krass, was der für eine Energie hatte, die offensichtlich durch seine Liebe entsteht zu dem, was er macht.
Jetzt kennen wir Ridley Scotts Geheimrezept, Schokoriegel.
Ja. Ja? KitKat, genau. Janis, wie schaffst du das an so einem großen Set, wie zum Beispiel Napoleon, dann einfach zu vergessen, dass da hunderte Leute um dich rumschwirren, vom Beleuchter über Tonmann. Dann ruft jemand Action, du hast deine Szene und dann bist du auf Punkt. Wie schaffst du das?
Ich hatte ja auch viele Szenen, ist ja eine kleine Rolle und viele Szenen, in denen ich nur so wirklich auch da bin und einfach nur da stehe. Natürlich dann als Figur, aber das besonders bei Napoleon war das einfach, das drumherum zu vergessen, weil Ridley Scott ganz oft mit 5 oder mehr Kameras sogar dreht. Das heißt, diese Kameras dürfen sich ja gegenseitig nicht abschießen. Und das heißt, man guckt, wenn man sich um sich guckt, sieht man eigentlich gar kein Team. Wir haben diese große Krönungsszene, wo Napoleon sich selbst zum Kaiser gekrönt hat und es auch dieses riesige Gemälde von gibt. Das wurde nachgebaut in der Kirche und da waren einfach tausende Komparsen und ich konnte keine Kamera sehen und keine Filmleute. Und auf einmal läuft sozusagen Napoleon ein und es ist so ganz laut Musik und man war wirklich in so einer riesigen Kathedrale und nicht im Studio. Das war ein richtig krasser Moment. Es war wirklich so, ich hatte richtig Herzklopfen, ich bin ja schon eine Weile beim Film und kenne das, wie das ist, wenn man am Set ist. Aber es war irgendwie dann doch krass surreal auf einmal. Und man dachte so, man ist auf einmal so Teil der Geschichte. Mhm. Das war besonders bei dem Dreh.
Hast du Lust auf mehr Hollywood?
Erstmal würde ich sagen, auf jeden Fall und dann gleichzeitig jetzt nicht Hollywood, nur weil es Hollywood ist. Also wird ja auch viel Quatsch gemacht. So. Aber na klar sehe ich ganz viel, was daherkommt, wo ich Lust hätte, das auch auszuprobieren. Aber nicht unter allen Umständen.
Mhm. Apropos Hollywood, so optisch würdest du ja da ganz gut hinpassen, bist durchtrainiert, wie viele Kollegen.
Bettina macht dir gerade ein Kompliment.
Vielen Dank.
Ja, genau, sehr gern. Das konnten wir ja auch in 22 Bahnen sehen. Du hast gesagt, du hast da sehr trainiert für das Schwimmen. Bist du jemand, der regelmäßig da ins Gym geht und auch seinen Körper einsetzt als Tool zum Spielen?
Auf jeden Fall. Also in dem Fall war es aber nicht das Gym, sondern wirklich kraulen. Also ich musste wirklich kraulen lernen. Ich habe das nie gelernt als Kind und meine Schwimmlehrerin, die ich dann hatte, die hat gesagt, mach das nicht jeden Tag, mach das jeden zweiten Tag. Und das habe ich dann gemacht über den Sommer. Und das ist eigentlich immer, mir fällt es am leichten, so diszipliniert an etwas zu arbeiten, wenn das erstmal über was Körperliches geht. Weil das fällt mir immer sehr leicht, mich da in was reinzuschmeißen und da wirklich diszipliniert zu sein. Und dann wirkt sich das auf alle anderen Bereiche des Berufs auch aus. Deshalb, genau, gehe ich da gern übers Körperliche und ja.
Wir gehen jetzt mal zurück zu den Anfängen. Dein Vater Uwe hat in Duisburg ein Kinder- und Jugendtheater geleitet. Wie viel Zeit hast du da als Kind verbracht?
Super viel Zeit. Ich war da sehr oft am Wochenende oder bin mit ihm dann auch mal unter der Woche so verreist, habe die Bühne mit aufgebaut und war natürlich so meine erste der erste Ort, an dem ich so ans Geschichtenerzählen rangeführt wurde, wieder und wieder. Und bin sehr froh darum.
Du hast schon gesagt, du hattest kleine Aufgaben, hast die Bühne mit aufgebaut. Wie hat sich das so im Laufe der Jahre entwickelt? Was hast du noch gemacht?
Wir haben da auch mal, glaube ich, ein bisschen mitgespielt oder selber was inszenieren dürfen, so meine Cousine, mein Cousin und ich, für so ein Festival mal. Ja, und ansonsten war meine Aufgabe eigentlich nur zugucken und genießen und mich in diese Welten reinfallen lassen. Ja.
Wann kam dann der Zeitpunkt, an dem du gesagt hast, ich muss Schauspieler werden? Also es gibt ja offenbar viele Schauspieler, erzählen ja, das wussten sie schon immer, oder es kam irgendwie so ein Moment, an dem es kein Zurück mehr gab, oder hattest du einen Plan B auch?
Ich hatte mit 11, wo ich ja angefangen habe, noch keinen Plan B und das kam einfach so durch meinen Vater, dadurch, dass er in diesem Theater, Kinder-Jugendtheater gearbeitet hat, hat eine Agentur dann angefragt, ob da Kinder sind, die zum Casting kommen wollen. Und für mich war das von Anfang an einfach ein Abenteuer, an so einem Set zu stehen, und das war ganz toll. Und dann aber erst mit der Zeit, ich glaube so mit 15 hatte ich das erste Mal, hatten wir für einen Film so eine Schauspielcoachin, die eine Woche mit uns an den Rollen gearbeitet hat. Und da habe ich das erste Mal verstanden, dass es wirklich ein Beruf ist und dass das mein Beruf sein könnte und dass ich das machen könnte in meinem Leben, also was mir wirklich Spaß macht. Und das war dann schon krass, und aber auch was ich mir lange nicht erlaubt hat, mir das zu erträumen trotzdem, dass das wirklich Realität wird, dass das mein Beruf ist, dass ich so im Sommer halt jeden zweiten Tag schwimmen gehe und dass das meine Vorbereitung dann ist für, das ist einfach, das ist schon toll.
Ja, es gibt Schlimmeres, glaube ich.
Ja, das glaube ich auch. Janis, du hast bereits über 60 Rollen gespielt. Du bist mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Grimme-Preis, dem Bayerischen Filmpreis. Du warst sogar für den International Emmy Award nominiert. Aber an der berühmten Ernst-Busch-Schauspielschule in Berlin, da haben sie dich ja nicht aufgenommen.
Hast du denen eigentlich mal irgendwie eine DVD geschickt oder so? Hier, Leute.
Die haben sich bestimmt geärgert. Aber damals in der Situation, wie bist du damit umgegangen? Warst du traurig oder warst du einfach sauer auf die und genervt?
Also ehrlich gesagt konnte ich das, glaube ich, sehr gut verstehen. Ich hatte mich damals nicht wirklich viel vorbereitet. Ich hatte auch vom Theater eine totale Angst immer, weil ich immer das Gefühl hatte, ich verstehe das nicht, worum es da geht, oder ich bin zu wenig belesen. Ich hatte eigentlich gar nicht so eine Nähe zu dieser Form von Theater, nur zu dem Kindertheater, was ich von meinem Papa kannte. Und deshalb, ich bin da zur Prüfung gegangen, und ich glaube, die hatten viele Gründe dafür, mich da nicht weiterkommen zu lassen. Insofern
okay, sagst du, alles cool?
Ja, voll, total. Also war dann ja auch, ich könnte gar nicht sagen, dass das gut oder schlecht war, dass ich jetzt nicht auf einer Schule war. Ich glaube, sowohl als auch. Ja.
Finde ich gut, dass du so viel Verständnis hast für Ernst Busch. Wie gehst du eigentlich generell mit Niederlagen um? Also was hilft dir, wieder aufzustehen? Was machst du?
Ja, also es klingt dann so abgedroschen, aber es ist natürlich, ich glaube, wenn man dem einen Sinn geben kann, wenn man, also um da die sozusagen das mit 22 Bahnen und der Geschichte auch zu verbinden, da geht es ja ganz stark ums Loslassen. Und ich glaube, dass eine Niederlage bietet immer die Möglichkeit, das Loslassen zu lernen. Und das wird einem immer wieder passieren. Und ich glaube, das ist eine Übungssache. Deshalb ist eine Niederlage im besten Sinne auch ein Training, so um umzugehen mit den Niederlagen, die immer wieder auf einen zukommen werden. Ich glaube gar nicht, man darf auch gar nicht, also Perfektionismus ist so, ist sowas Falsches oder kann, finde ich, so in so eine falsche Richtung führen, weil er eben Niederlagen nicht mehr zulässt. Ich glaube, es ist total wichtig zu sagen, das ist voll wichtig, dass man auf die Fresse fällt, und es kann sogar schön sein, und es ist einfach Teil von uns. Das ist, also jede Geschichte, die man liest oder im Kino sieht, wäre ja nichts, wenn die Figuren nicht auch auf die Fresse fliegen würden. Und insofern gehört das einfach dazu, würde ich sagen.
Ja. Mhm. Du hast da ja auch schon viel Erfahrung. Du kannst auf schon eine lange Karriere zurückblicken. Deine erste Rolle, du hattest eben gesagt, das war mit 11. Ich hatte jetzt gelesen, war 10. War es 11 oder 10?
Weiß ich nicht. Wahrscheinlich 10.
Ich glaube auch, das war 10. Ja. Und es war in einem Tatort. Und wie war das damals? Erinnerst du noch deinen ersten Drehtag, so mit 10 Jahren, an so einem Set?
Ja, ich weiß noch, dass ich mit meinem Vater dann nach Köln gefahren bin, da haben wir gedreht und dass ich, ja, dieses Catering und die Leute, die da rumliefen und die Zeit, die man warten musste, bis es dann endlich losging und ja, und dann natürlich dieser Moment mit Axel Prahl war das damals, glaube ich, die erste Szene, wo man dann auf einmal anfängt, diese Realität zu behaupten und dass das einfach total Spaß gemacht hat als Kind. Damals schon, ja.
Wann warst du das erste Mal im Kino, Janis?
Ja, ich glaube, entweder war es die Kinder vom Bullerbü oder Amy und die Wildgänse. Einer von diesen beiden Filmen war mein erstes Kinoerlebnis und beides Mal war es natürlich krass.
Das war ein richtiger Thriller. Also so oder so, oder?
total, ja. Nächtelang von geträumt. Ich hatte das erste wirkliche Filmtrauma, was ich hatte, war Es geschah am helllichten Tag von mit Heinz Rühmann und Gerd Fröbe und meine Oma. Habe ich bei meiner Oma geguckt. Meine Oma dachte, ach, Heinz-Rühmann-Film, so schön, will ich den Jungen mal gucken. Und dann war das wirklich, dann geht es ja um Kindermörder, der dann vor so einem kleinen Mädchen im Wald steht und so eine Puppe rausholt und die mit so großen Augen anlacht. Und dann kommt dieses Orchester mit diesem Knistern noch. Das hat mich richtig traumatisiert. Aber auch das gehört zum Film.
Hast du dich erholt davon?
Mittlerweile einigermaßen.
Ja. Janis, wer war denn dein Kinoidol als Jugendlicher?
Als Jugendlicher war, ich glaube, als ich so angefangen habe, mehr davon zu träumen, dass ich das irgendwann machen könnte. Ich weiß, Matthias Schweighöfer war, der hatte dann Kammerflimmern gemacht und so, das fand ich toll. August Diehl, Daniel Brühl, Alexander Fehling, da gibt es viele, die ich dann beobachtet habe zu der Zeit und die sozusagen die Rollen gespielt haben und sie toll gespielt haben, wo ich so gedacht habe, ey, toll, das wäre toll, sowas irgendwann mal zu machen.
22 Bahnen ist auch in vielen Teilen ein Film, der am Ende zwar optimistisch macht, aber auch ein trauriger Film. Und ich frage mich ja immer, wie schafft ihr das, oder jetzt speziell du natürlich, vor der Kamera auf den Punkt zu weinen, also wenn das gefragt ist?
Ja, ich glaube, den Druck darf man sich einfach nicht machen, dass das passieren muss. Also die Antwort ist, dass man es manchmal schafft und manchmal nicht. So, und dass man, wenn man es nicht schafft, nicht verzweifeln darf. Auch das ist eine Übung, auch das ist der Umgang mit einer Niederlage, wenn man so will. Und wie schafft man es trotzdem, eine Emotion rüberzubringen? So. Und das, das hatten wir aber schon bei dieser Geschichte, weil es ja gibt ja insbesondere eine Szene, wo Viktor und Tilda zusammen sozusagen trauern und loslassen. Und ich habe mich sehr gefreut auf diese Szene, weil die wichtig ist gerade für Viktor, für die Figur, damit man ihn so, glaube ich, so letztendlich auch ins Herz schließen kann. Wir haben aber beide gemerkt, dass auch ein Druck so auf der Szene lag. Also es, manchmal geht das total leicht und manchmal gar nicht.
Ich habe die, weil ich das so interessant fand, habe ich dieselbe Frage mal Hugh Jackman gestellt und der hat mir einen Trick verraten, den du vielleicht noch gar nicht kennst. Und zwar sagte er, wenn gar nichts mehr geht, dann reißt er sich ein Nasenhaar aus.
Vielleicht ist das auch einfach eine Kinolegende. Keine Ahnung.
Ich nehme es mal mit.
Vielleicht muss man auch erstmal Nasenhaare haben, sonst kann man sich ja auch keine ausreißen.
Janis, was ist für dich ein Ausgleich zur Schauspielerei, zu deine kleine Flucht in eine ganz andere Welt?
Ja, es ist Sport tatsächlich einfach und ich bin oft bei meinen Eltern, also immer weniger, aber die leben ja so auf dem Dorf und da Natur, andere Länder, feiern gehen, das alle Orte, die nichts mit Set zu tun haben, klar, gibt's viele.
Ich darf das jetzt als von Mann zu Mann ja mal sagen, also du bist ja wirklich ein gut aussehender Mann.
Vielen Dank, noch ein Kompliment.
Und wir geizen nicht mit den Komplimenten und das ist ja auch so ein Kapital, wenn man so aussieht, man wird ja leicht in so eine bestimmte Richtung besetzt, sage ich jetzt mal, also als jugendlicher Held, der Gutaussehende oder der Frauentyp, ja, aber du hast ja es irgendwie geschafft und das wird jetzt auch meine Frage, beides zu besetzen, ja, du bist natürlich immer noch der Gutaussehende Leading Man, aber du bist trotzdem auch der Charakterdarsteller, war das schwierig? Aus der Box rauszukommen, in der du vielleicht zuerst so ein bisschen, in dem man dich besetzt hat?
Ja, ich weiß schon, dass es eine Zeit gab, in der ich immer wieder sozusagen, mir immer wieder die Rollen verwehrt wurden, die ich eigentlich gerne spielen wollte. Und das war dann eine ganz äußerliche Sache wirklich, dass ich für ein Casting mir die Haare damals abrasiert habe und eine Bomberjacke anhatte. Und ich glaube, das hat wirklich viel gemacht dafür, dass ich diese Figur also anders wahrgenommen wurde, nochmal zusätzlich zum Spiel. Und dann war das auch dieser Film, Vier Könige, der, glaube ich, ganz viel in Gang gesetzt hat von Theresa von Elst und ganz tolle Regisseurin, die mir damit dann auch sozusagen verholfen hat dazu, dass man in ganz andere Figuren auch nochmal reingehen konnte oder tiefergehende. So, ja.
Du hast es gemacht wie Charlize Theron bei Monster eigentlich.
Ja, nicht ganz so krass, ja stimmt. 15 Kilo oder so hat die auch zugenommen damals.
Ja, total. Janis, du hast viele Fans, auch weibliche. Was lassen die sich alles einfallen, um dich kennenzulernen?
Das war, glaube ich, früher war das noch krasser, irgendwie als Rubinrot rauskam oder so. Dann sind die schon mal auch zu dem Haus meiner Eltern gereist oder so. Ja, aber ach, ansonsten sind es eigentlich immer nur schöne Begegnungen, dann, weiß ich nicht, auf der Straße, in der Bahn, wo auch immer, die ich auch mittlerweile gelernt habe, wertzuschätzen. Es kann ja auch am Anfang was Befremdliches haben, irgendwie wird man dann unsicher, man weiß nicht, wie soll ich da reagieren. Und irgendwann meinte aber mal ein Freund zu mir, mit dem war ich in der Bahn und dann war so eine Schulklasse und die hat mich erkannt und dann habe ich so Fotos mit denen gemacht und danach meinte er, was war denn gerade los mit dir? Und ich so, hä, was meinst du? Du warst so ernst, du bist doch Janis, du kannst dich doch über alles freuen und so. Und dann hat das, ja, manchmal reicht das so ein ganz einfacher Satz von einem Freund, der einen sehr gut kennt, wo es so Klick gemacht hat und wo ich dann gedacht habe, ja, das stimmt total. Einfach, das ist ja was total Schönes, eine totale Bestätigung, beziehungsweise kann einen das einfach freuen, dass man Leute da in so eine Welt mitgenommen hat und die was damit anfangen konnten, ja.
Ist aber schön, dass du das so positiv siehst.
Ja, war ein Weg auch und ist auch immer wieder, kann das auch sein, dass es einem nicht so leicht fällt, damit umzugehen, aber es war wirklich bei mir auch immer in so einem Level, wo ich das auch immer noch das Gefühl hatte, ich kann immer noch als normaler Mensch leben, also es ist jetzt nicht so, dass ich denke, ich gehe raus und kann mich nicht mehr privat bewegen.
Ja. Wie die Beatles zum Beispiel, um jetzt eine ganz aktuelle Band mal zu wählen. Janis, wo siehst du dich in 10 Jahren?
Was meinst du?
Oder was wünschst du dir?
Was wünsche ich mir in 10 Jahren? Ja, ich glaube, dass ich immer noch natürlich viel weiteres, also viel neue Sachen ausprobieren kann, viel neue Genre, dass ich mit spannenden FilmemacherInnen zusammenarbeiten kann. Dass ich vielleicht selber auch mehr in der Entwicklung dabei bin von Projekten. Ja, ganz einfach das und ich glaube, ja, das ist es.
Janis, vielen Dank, dass du hier warst in der Astor Interview Lounge. Hat viel Spaß gemacht mit dir.
Ja, mit euch auch. Vielen Dank. Danke.
Ja, und wenn ihr Janis auch sehen wollt, das geht ganz einfach. Geht doch einfach ins Kino und seht euch 22 Bahnen an.
Super Tipp.
Ab 4. September.
Genau.